Liebe Geschwister, wir hatten ja kürzlich das Thema Arzt, Krankheit, Heilung. Und da hat der Herr dafür gesorgt, dass ich das ganz praktisch praktizieren konnte. Ungeschickterweise, und ich war draußen bei Geschwistern im Schwarzwald, habe ich 14 Tage gewartet, bis ich unseren geliebten Arzt, nicht namens Lukas, sondern Dr. Hartmut Meyer, angerufen habe. Das will ich mir dann verbeten haben. Dann sagt er, ja, das kenne ich. Das kenne ich, das ist ein Virus, der geht herum. Und habe aber ein ausgezeichnetes Mittel dagegen. Am gleichen Abend konnte ich das Mittel noch bekommen, genommen, am anderen Morgen auch. Und in dem einen Tag war die Sache. Hat Gott für gründliche Reinigung gesorgt bei der Gelegenheit, wofür ich auch dankbar bin. Und anstatt zugenommen an Alter und Weisheit, habe ich abgenommen an Fleisch. Ja. Nun, wunderbar, wie der Herr in allem wirkt, Gnade darreicht, umso mehr, eben als wir es nötig haben. Eine Repetition. Wenn ich weiterfahre und sage, einer ganz dunklen Angelegenheit, dann wissen die meisten schon Bescheid. Thema der Schatten in biblischer Sicht. Warum ich darauf kam, dieses Thema wieder einmal vorzunehmen, aufgrund eines prächtigen Artikels in der Wochenzeitschrift Leben und Glauben, welche meine liebe Hilda und ich abonniert hatten. Wir waren kaum verheiratet. Also 55 Jahre hatten wir diese Schrift, dieses Wochenblatt abonniert. Und in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren nahm der eine Teil Leben, das ging noch, aber der andere Teil des Artikels, der Überschrift dieser Zeitschrift, Leben und Glauben, sichtbar ab. Wieso sichtbar? Früher, Jahrzehnte stand Leben und Glauben, evangelisches Blatt und so weiter, klar. Eines Tages ist der Titel Leben und Glauben ganz klein da oben. Nach einigen Wochen oder einem Jahr ist da oben überhaupt kein Titel mehr Leben und Glauben, sondern ganz unten eingeklemmt in irgendeine kleine Figur, ganz klein, Leben und Glauben. Leben und Glauben. Ja. Und Ende dieses Jahres, des letzten Jahres, war ich im Begriff, den Verlag zu schreiben und kurze Begründung und mich abzumelden von diesem Heft. Während ich daran war, mich abzumelden, kommt eine neue Auflage. Großartig. Oben wieder Leben und Regenbogenfarben Glauben. Und dann ein Artikel des neuen Mannes da, der genau schreibt, so geht es nicht weiter mit unserem Heft. Und dann ein prächtiges Zeugnis, In dem Sinne, wir glauben und leben, und unsere Grundlage dafür ist unsere Bibel. Und von da ab kann ich nur staunen, was nun Gott da wieder schenkt. Also, nun kam in einem der ersten neuen Auflagen ein Artikel irgendwie Thema Schatten. Das hat mich dann sofort interessiert. Von einem Doktor so und so und Psychiater. Haben gesagt, das ist ein Mann. Als ich den Artikel las, darf ich jetzt so sagen, Leben und Glauben, Überschrift, der Mann hat rein in der Hauptsache aus dem Leben jedes Menschen, der Praxis des Lebens, einfach einmal diese eigenartige Sache, ein Schatten, nachgesonnen, geprüft und kam auf Zusammenhänge, die rein, also physikalisch oder chemisch oder ästhetisch und in jeder Hinsicht rein menschlich von jedermann verstanden werden können, aber nie kaum jemand solchen Gedankengängen überhaupt je nachgesonnen hat wie der. Ganz wunderbar. Und wie ich das nun durchgelesen hatte und mich mehr und mehr gefreut habe, hatte ich innerlich die Klarheit, also diesem Mann muss ich, wenn ich kein Schriftchen habe, eine Kassette vom Schatten jetzt Leben und Glauben. Was sagt die Bibel über dieses Thema der Schatten? Was sagt jetzt das Wort Gottes? Wie stehen wir da im Glauben Gottes und Jesu Christi vor diesem eigenartigen Ding namens Schatten? So. Da darf ich wieder beginnen mit jenem feinen Familienerlebnis, als unser teurer Bruder Theo Eck noch lebte, Oberingenieur bei Braun-Boveri, mit seinen, glaube ich, 6 Kindern und wir mit unseren 7 Kindern bei jeder Gelegenheit eine Tageswanderung machten oder ein Wochenende, hatten wir prächtige. Im Sommer gingen wir irgendwo hin zum Schwimmen. Also wir waren 2 Familien wie eine. Da wohnten wir noch in Leimbach, im Zieltal. Und da kamen die an einem Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag zu uns, die ganze Familie. Und dann haben wir in unserem Garten Spiele gemacht. Das eine Spiel bestand darin, ein Kind musste verschwinden im Haus, in der Wohnung, und wir anderen bestimmten einen Gegenstand, irgendetwas, was der Betreffende dann mit indirekten Fragen möglichst bald erreichen muss, nennen kann. Dann sagten die Kinder, ja, jetzt soll auch mal einer der Papas mal reingehen, gut. Dann haben wir gesagt, du, Theo, gehst du mal rein. Und dann sagte ich den Kindern, liebe Kinder, diesem Papa müssen wir ihm eine ihm würdige Aufgabe stellen. Und da kamen wir, weil die Sonne so schön schien, sagte ich, Kinder, der muss seinen eigenen Schatten erraten. So, der Herr Oberingenieur kommt, stellt prompt die Frage, ist es ein fester Körper? Nein. Ist es eine flüssige Sache? Nein. Jetzt triumphiert er, dann kann es nur ein gasförmiges Ding sein. Antwort, lachend aller Kinder und von mir natürlich am meisten, nein, Herr Oberingenieur. So. Und er sagt, das gibt's ja nicht. Wissenschaftlich unmöglich. Entweder ist ein Ding fester Körper oder flüssig oder gasförmig. Und das war der Anlass bei mir, einmal in der Bibel nachzublättern. Ja, was sagt denn die Bibel über dieses eigenartige Ding? Und habe gleich nach einem, ja, ich bitte, sucht mal nach in Lexiken, die ihr habt. Guten Abend. Sucht mal den Begriff Schatten auf in einem Lexikon, ob der überhaupt erscheint und wie der da ausgelegt wird. Für mich ist die Beschreibung des Begriffes Schatten bis heute die treffendste geblieben, nämlich ein Schatten ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Hat jemand eine bessere Auslegung? Eine dunkle Angelegenheit. Und jetzt forschen wir in der Schrift. Was sagt die Bibel zu dem Wort Schatten? Dann dürfen wir uns fragen, gibt es in unserer Bibel auch dunkle Angelegenheiten? Sie seien moralischer Art. Gibt es da dunkle Angelegenheiten in unserer Bibel? Gar nicht wenige. Ästhetischerweise dunkle Angelegenheiten. Auch nicht wenige. Und dann meistens lesen oder hören wir von Fachleuten, Theologen, das ist wieder eine ganz dunkle Stelle, eine ganz dunkle Angelegenheit in unserer Bibel. Also, in unserer Bibel wimmelt es von dunklen Angelegenheiten. Erste Feststellung. Wenn wir nun einen Schatten sehen, dann wissen wir, damit ein Schatten entstehen kann, muss ein Körper da sein, der den Schatten wirft. Und der Körper kann nur dann einen Schatten werfen, wenn er sich in einem Licht befindet, steht oder geht. Und dann wissen wir weiter, je schwächer das Licht, also eine Kerze in einem dunklen Raum, die kann kaum einen Schatten von irgendeinem Körper werfen. Ganz in der Nähe schon, aber dann ist aus. Während unsere Sonne kann die scharf umrissene Schatten werfen. Also je dunkler, scharf umrissener ein Schatten ist, besteht oder steht oder bewegt sich der Körper, der den Schatten wirft, in einem umso helleren, strahlenderen Licht. Ah, also, je klarer ein Schatten sichtbar ist in den Umrissen, in den Bewegungen und in der Tiefe, umso heller das Licht, in dem der Körper, der diesen Schatten wirft, steht und geht. Natürlich braucht ein Schatten, dass der entstehen kann, noch etwas. Eine Projektionsfläche. Und die ist meistens unsere Erde, der Boden. Projektionsfläche. Ich kann natürlich auch Schattenspiel machen da, irgendwie Projektionsfläche. Das sind die vier Dinge. Schatten, ein Körper, in einem Licht, eine Projektionsfläche. Dann kann ein Schatten entstehen. Wenn wir im Licht der Sonne oder irgendeines Lichtleuchtkörpers stehen oder gehen, dann entstehen zweierlei Schatten. Wer weiß, wie die heißen können. Der eine ist der sogenannte Schlagschatten auf der Projektionsfläche. Wenn es hier die Sonne scheint, dann habe ich auf der Seite an meinem Körper einen Eigenschatten, der nicht von der Sonne beschienen ist. Das ist der Eigenschatten. Und der Eigenschatten hat dem Schlagschatten gegenüber den Vorteil. Genau das, was Johannes schreibt an einer Stelle. Was Sie erlebt haben, indem der Heilige Gottes, Jesus Christus, mitten unter Ihnen sich aufhielt, ein- und ausging. Nicht nur, was wir geschaut, sondern was wir betastet haben. Eigenschatten, wenn ich dem nachfühle, dann habe ich die Form des Körpers schon abgetastet. Eigenschatten. Jetzt schlagen wir auf ein gewaltiges Wort in unserer Bibel. Wir kennen das alle und wollen dieses Wort neu erkennen lernen. Kolosser 2, Vers 17. Kolosser 2, Vers 17. 16. Ja. So richte euch nun, ihr Kolosser, richte euch nun niemand, weder über Speise oder Trank oder in Ansehung irgendeines Festes, weder von Sabbaten noch von Neumonden. Richte euch, Kolosser, niemand. Das heißt, lasst euch in der Hinsicht von niemand richten oder einengen. Begründung, Vers 17. Diese Dinge alle sind ein Schatten der zukünftigen Dinge, die Gott verheißen hat und durchführen wird. Aha. Also, Speisen und Trankvorschriften des Gesetzes und der Propheten im Alten Testament sind was jetzt in der Beurteilung? Nur ein Schatten. Und die wunderbaren Festvorschriften, von denen wir auch eine Ahnung haben, die auf höchster Ebene nichts Geringeres sind wieder als das Zeitprogramm des ganzen Heilsplanes Gottes. Die Festordnungen Gottes, die er Israel anvertraut hat. Und sind doch nur wieder ein Schatten. Und jetzt von was? Von zukünftigen Dingen, die Gott verheißen hat im Gesetz und den Propheten. Und die er durch Jesus Christus und wie wir wissen durch uns, wenn wir vollendet sein werden, erfüllen und durchführen wird. Ja, es ist die Rede hier von wunderbaren Dingen oder von primitiven Dingen, Speise- und Trankvorschriften, wunderbaren Dingen, die Festvorschriften. Ja. Sei nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Ja, bitte. Jetzt fragen wir uns. Paulus, du sprichst da von Schatten. Ich stelle dir die Frage, wo ist der Körper, der diese Schatten wirft? Ja, lieber Arthur, warum liestest du nicht einfach weiter, was ich geschrieben habe? Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Der Leib aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Haben wir mit diesem Leib des Christus etwas zu tun? Oder der mit uns? Aha. Aha. große Verpflichtung in dieser Aussage für uns, die wir glauben allem. Die Frage, antworte ich schon wieder drin, gibt es am Schatten, es sei an den Umrisslinien oder in der Bewegung, auch nur einen kleinsten Punkt, welcher nicht auch am Körper, der den Schatten wirft, vorhanden ist? Antwort, Bruder Muhl, wie kannst du so blöd fragen? Es gibt am Umriss des Schattens keinen Bruchteil von einem Atomkern Mittelpunkt, ne? Der nicht am Körper, der den Schatten wirft, auch vorhanden ist, nur ist da unten nur eine dunkle Angelegenheit, ne? Und da ist eine wunderbare Herrlichkeit am Herrlichkeitsleib des Christus. Das heißt auf Deutsch, es gibt im Gesetz und den Propheten weder ein Jad, einen kleinsten Buchstaben I, noch ein Pünktchen daneben, das uns nicht etwas von der Herrlichkeit des Leibes des Christus und von den zukünftigen Heilstaten Gottes etwas zu sagen hätte. Ja. Ist das eine Verpflichtung? Man kann nur noch auskneifen. Die Konsequenz bei Paulus ist dann vorhanden, ne? Dem er an einer Stelle sagt, ja, solche, die nun uns richten wollen über Speise und Trank oder halten von Festen und Sabbaten und so weiter, ja, dass die das tun in einer eigenwilligen, fleischlichen Frömmigkeit, unter nicht verschonen des Leibes und so weiter. Und dann verbieten zu heiraten, weil das eine fleischerne Sache sei. Gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat. Und dem Reinen ist alles rein. Und denn Petrus musste der Geist Gottes dreimal sagen, Petrus, was Gott gereinigt hat, achte du nicht für unrein. Aha. Dunkle Angelegenheiten in unserer Bibel. Noch einmal, je dunkler ein Schatten, eine Angelegenheit ist, umso heller das Licht, in dem der Körper, der diese dunklen Schatten wirft, steht und geht. Ist noch einmal die Frage, gibt es in unserer Bibel dunkle Angelegenheiten? Moralisch, ethisch und unverständliche dunkle Situationen oder überhaupt unmögliche Widersprüche und weiß, dass alles da in der Bibel entdeckt wird, nicht? Von Menschen, die eben den Geist nicht haben. Den Geist, den Heiligen. Dunkle Angelegenheiten. Schatten. Und jetzt verstehen wir, oder versteht ihr mich, oder wer einander, von dem Moment an, da ich das mal grundsätzlich sehen durfte, ging ich direkt auf die Suche in unserer Bibel nach möglichst dunklen Angelegenheiten. Zuerst moralischer Art. Und ausgerechnet da offenbart sich die Hochheiligkeit unseres Gottes und des Herrn Jesus am anbetungswürdigsten. Ausgerechnet da. Haben wir schon einmal das Thema gehabt, der Name einer weiblichen Person, Tamar. Ja. Tamar. Der Name einer anderen weiblichen Person, Rahab, die Hure von Jericho. Dann die des Uriah. Und die Ruth gehörte zu der Nation, Moabiter, von welcher das Gesetz spricht: Einem Moabiter sollst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Und dann siehe da der wunderbare Mann namens Boas, dessen Großmutter oder Mutter war Rahab, die Hure von Jericho. Liebe Geschwister, sag mir mal, Bruder Muhl, also hör mir mal auf da mit diesen dunklen moralischen Angelegenheiten da im Alten Testament. Sag mir lieber mal was Gescheites vom Schatten im Neuen Testament. Gut, schlag mal auf. Matthäus 1. Vers 3. Abraham zeugte Isaac, Isaac aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder, Juda aber zeugte Phares und Sarah von der Tamar, seiner Schwiegertochter, von der Tamar. Und dann kommt die Edom und zeugte den und den, und der zeugte den Nahashon aber zeugte Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Und dann kommt noch die des Uriah. Aha. Wie steht es denn im Neuen Testament? Drückt sich der Heilige Geist im Neuen Testament um diese ganz dunklen Angelegenheiten? Nein, gleich am Anfang sind die Dinge da, und dann heißt es noch: Geschlechtsregister Jesu Christi. Da würden wir alle, wir Formen, drauf verzichten, auf so ein Geschlechtsregister. Ja, jetzt hört aber so langsam alles auf, zu unserem Glück. Hier fängt erst die Herrlichkeit der verborgenen Weisheit Gottes an, in der Gott pflegt und geruht, die Dinge zu offenbaren, die in seinem Herzen verborgen sind, die kein Engel kennt und kein Mensch kennt. Und leider Ungläubige manchmal noch eine bessere Ahnung haben von dem, was in dem Gott sein müsste, wenn er die Liebe ist, als die Frommen. So. Wir hören die Schrift weiter. Hebräer 10, Vers 1. Im Hebräerbrief darf ich einige Stellen gerade der Reihe nach gehen. Hebräer 8, Vers 5. Vers 4. Wenn nun der Schreiber in Bezug auf die Vorgänge in der Stiftshütte des Mose und im Tempel Salomos, Vers 5, welche dem Abbilde und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Aha, eine weitere Auskunft. Alle diese Dinge sind Abbilder und Schatten, was wir sehen auf der Erde, wahrnehmen können. Schatten der himmlischen Dinge. Dann kommt Hebräer 9, Vers 5. Da ist die Rede im Allerheiligsten über der Bundeslade, oben über derselben aber die Cherubim der Herrlichkeit, den Versöhnungsdeckel überschattend. Also was die Cherubim der Herrlichkeit darstellen, die werfen nun ein aus dem Licht Gottes, des Geistes, den Schatten sind das, was der Sühnedeckel darstellt, Schatten von dem, was die Cherubim der Herrlichkeit darstellen, nämlich nichts Geringeres als die Bruderliebe, in der die Gottesliebe ruht. Hebräer 9, Vers 23, wieder. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hindurch gereinigt würden, eben mit Blut und allen möglichen Vorschriften des Gesetzes, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, welches zu dieser Schöpfung gehört, mit Händen Gottes gemacht, sondern in den Himmel selbst. Das ist der Originalhimmel, in dem Gott wohnt, nicht thront, in dem unzugänglichen Licht der wirklichen Unendlichkeit Gottes. Hebräer 10, Vers 1 nun noch. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es nimmer mit denselben Schlachtopfern und so weiter den Hinzukommenden vollkommen machen. Das Gesetz kann nicht, weil nur ein Schatten. Für uns nun hier wieder bestätigt, der Körper nun, nicht nur sind die irdischen Dinge, soweit sie die Bibel festgehalten hat, das müssen wir mal sagen, wenn wir genau sicher gehen wollen in unserer Schau, in unserer göttlichen Schau. Die Dinge, die die Bibel in Gesetz und Propheten, im Neuen Testament, festgehalten hat, irdischerweise, sind nicht nur ein Schatten des Leibes des Christus, das ist das Wunderbarste, sondern Schattenbilder der himmlischen Dinge. Gibt es ein himmlisches Zion? Jawohl. Gibt es in dieser Schöpfung auch ein himmlisches Jerusalem? Ja. Gibt es da oben im himmlischen Jerusalem auch ein Tempel? Da sind heilige Engel, Cherubim und Seraphim, die da dienen. Und nun, wenn wir die irdischen Dinge zur Kenntnis nehmen dürfen, Schatten dieser Dinge verehrt. Die himmlischen Dinge aber, die haben ihrerseits, sind wieder Abbilder der wesenhaften Dinge, die in Gott selbst und in der Unendlichkeit Gottes vorhanden sind. Wir dürfen so sagen, die himmlischen Dinge sind schon Modelle für die Dinge Gottes. Und unsere Anschauungsgegenstände und Lebewesen auf der Erde sind Schatten der himmlischen Dinge und alles zusammen Schatten der Herrlichkeit des Leibes des Christus. Jakobus 1, Vers 17b. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Und vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels von Licht und Schatten. Sehen wir. Da dürfen wir uns noch eine weitere Frage stellen, oder die stelle ich. Gibt es in diesem Weltall mit all den vielen Schattenseiten und dunklen Angelegenheiten, gibt es da einen Standpunkt, den man einnehmen könnte, von welchem aus kein einziger Schatten, weder ein Schlag noch ein Eigenschatten sichtbar ist? Ich stelle als Halbantwort die Frage, sieht unsere Sonne irgendeinen Schlag oder Eigenschatten? Antwort, unmöglich. Wie heißt denn unsere Sonne? Jesus Christus. Oh. Wer im Lichte wandelt, in Christo, müsste ihm da langsam, aber sicher ähnlich werden, was wir ja möchten. Ist er derselbe, der weder Böses noch Übertretungen in der ganzen Schöpfung zurechnet, nicht zurechnen kann? Weil vor ihm alle Schatten längst entflohen sind, nicht mehr existieren. Und wir Kolosser, ihr benehmt euch ja, als lebtet ihr immer noch in dieser Schöpfung. Anstatt dass wir was tun? Über die Dinge sinnen, die droben sind. Nicht da im Himmel, sondern wo Christus ist, in dem unzugänglichen Licht. Dort uns bewegen, mit Christo verborgen in Gott. In Christo, verborgen noch in Gott. Dieser Schöpfung gegenüber gekreuzigt und die Schöpfung uns gegenüber gekreuzigt. Wunderbar. Wann ist jeder Schatten am kürzesten? Und wann hat einer seinen Schlagschatten unter seinen Füßen? Wann? Wenn die Sonne senkrecht über ihm steht, ja, liebe Geschwister, das sind ja so selbstverständliche Dinge, nicht? Aber haben die alle einen geistlichen Sinn? Aha, das merken wir so langsam. Weder Licht noch Schatten bei Gott. Jetzt kommt das gewaltige Wort, Prediger 7, Vers 12. Kreuz für die Übersetzer. Prediger 7, Vers 12. Elberfelder übersetzt, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Im Schatten, wer Geld hat. Ah. Im Schatten, wer Weisheit hat. Hebräisch steht einfach da, im Schatten die Weisheit. Wir dürfen hinzufügen, wie es gemeint ist. In dem Begriff Schatten hat Gott seine Weisheit verborgen. Und wie heißt die Weisheit Gottes mit Namen? Jesus Christus, uns von Gott gemacht, erstens zur Weisheit. Und wenn wir nun die verborgene Weisheit Gottes, 1. Korinther 2 in den ersten Versen, zweimal verborgene Weisheit Gottes, kennenlernen wollen, verstehen lernen wollen, dann noch verwalten lernen wollen, dann haben wir uns zu bequemen, in den dunkelsten Angelegenheiten unserer Bibel nachzuschlagen. Und dort, wo die Dinge am anstößigsten und widerwärtigsten sind, stehen zu bleiben und den Herrn um Weisheit zu bitten und Verständnis. Und die gibt er nicht, diese Weisheit und das Verständnis dieser Dinge. Was nun in diesem Schatten verborgen ist. Indem ich darüber nachsinne und mir Gedanken mache, sondern indem ich auf diese dunkelste Angelegenheit hier das Licht aller übrigen Bibelstellen werfen lasse. Und dann, je dunkler ein Schatten eine Angelegenheit in unserer Bibel ist, umso anbetungswürdiger dürfen wir die darin verborgene Herrlichkeit der Weisheit erkennen, die im Herzen Gottes ruht, in Christo uns geschenkt ist. Im Schatten die Weisheit, in den dunklen Angelegenheiten hat Gott die Weisheit verborgen. Vielleicht das klassische Beispiel für die Art und Weise unseres Gottes, wie er vorgeht, wenn er die allerheiligsten, wunderbarsten Geheimnisse seines Herzens irgendwo festhalten will, dann sucht er immer die minderwertigsten Dinge aus, die von allen anderen verachtet sind, um diese allerheiligsten, wunderbarsten Dinge in diesen verachtetsten, minderwertigsten Dingen festzuhalten, zu verbergen, aber im Lichte der ganzen übrigen Schrift, ja, gerade das Allerheiligste, des Verborgensten in Gott, wird uns geschenkt.
Bitte Kassette wenden.
Wissen, dass wir einen Gott haben, der dem Apostel Paulus ein Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes geschenkt hat für uns, sondern dass wir selber zu solchen glückseligen Menschen werden. Mit Christo in Gott und seiner Herrlichkeit verborgen und geborgen. In Prediger 7, Vers 12 lesen wir noch 11. Weisheit ist gut wie ein Erdbesitz. Was habe ich denn zu tun, um mich anzustrengen, um Erbe zu werden und in den Besitz zu kommen, den Erbbesitz. Was habe ich da zu tun? Abzutreten, ich bin nichts hier. Er nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Gebe der Wahrheit die Ehre, ich bin in mir selbst nichts. Halleluja, wunderbar. In dem Augenblick ist uns der Herr alles. In dem Maße. Alles. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil, ich füge ein Wörtchen hinzu, nur für die, die die Sonne sehen. Nur für die, die Christus erkannt haben, als das Licht der Welt. Nur für die ist Weisheit Gottes ein Vorteil. Deshalb hat Gott seine Weisheit in solchen Dingen allen dunklen Angelegenheiten verborgen, dass kein Geschöpf dahinter kommt, es erfassen kann, das den Heiligen Geist nicht hat, das den Geist Christi nicht hat. Warum? Die würden die dümmsten Sachen machen, dann wären die Perlen vor die Schweine geworden. So sagt die Schrift. Und dann, im Schatten, wer Geld hat, nein. Im Schatten, Hebräisch, das Silber. Im Schatten das Silber. Was ist Silber?
Was ist denn ein Silberling? Was ist ein Silberling? Ein Erpreis der Erlösung. Ein Knecht ist so viel Silbersäckel wert, eine Magd so viel, ein Jüngling so viel, ein Mann so viel, eine Frau so viel. Und wenn er das Leben verwirkt hat, kann er gelöst werden mit so viel Silberlingen. Kennen wir einen Menschen, der begehrte nach Silberlingen? Oh, was da für eine Weisheit drin ist. Als er die Silberlinge zurück in den Tempel geworfen hatte, über die Köpfe derer, die ihm die ausbezahlt haben, na, waren die in Verlegenheit, ja, wir können diese Silberlinge, dieses Silber nicht im Tempel lassen. Denn es ist der Preis des Blutes, sagen sie, die Propheten da. Aha, die wissen auch nicht, was sie gesagt haben. Also was ist Silber? Erlösung. Blut. Und sein Blut, das ist seine Seele. Das merken wir. Im Schatten Silber. In den dunkelsten Angelegenheiten ist die Erlösung in Christo Jesu und die Versöhnung der ganzen Welt wieder am wunderbarsten sichergestellt. Vorhanden. Was lesen wir denn in Apostelgeschichte 5, Vers 15? Ich gucke mal auf die Uhr. Na. Apostelgeschichte 5, 15, schlagen wir auf. 5, 15. Wir lesen von Vers 12 an. Nehmen wir uns kurz zu fassen. 14. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern und Weibern, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, auf dass, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möge. Kam aber auch die Menge von da und dort, sogar Kranke und von unreinen Geistern geplagte, welche alle geheilt wurden. Durch welches Medikament? Durch den Schatten des Petrus. Angenommen, wir lesen heute mal so etwas, Schlagzeile, da ist ein Wunderheiler und wenn der von seiner Wohnung in seine Praxis geht und die Leute da sich auf die Seite stellen oder legen, auf seine Schattenseite, stehen die alle gesund auf der Reihe nach, dann wäre für uns klar, das ist Okkultismus, das ist vom Teufel, nicht? Sagt mal ja. Jawohl. Ja, das heißt nicht, dass wir das jetzt nachahmen. Ach, nachzuahmen haben oder das etwa. Aber was heißt das? War es gleichgültig, auf welche Seite der Straße die Kranken gelegt wurden? Auf welche Seite? Auf die Gegenseite von der Seite, wo die Sonne aufging. Ne? Am Morgen, das war am Morgen, ne? Um 9 Uhr. Wir haben gehört, Schatten, im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Gab es im Leben des Petrus auch eine dunkle Angelegenheit? Antwort: Weiche hinter mich, Satan! Du meinst nicht was göttlich, sondern was menschliches. Ich schwöre und ich bin verflucht, wenn ich diesen Menschen kenne. Petrus. Und er wusste, dass Jesus gesagt hatte, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Da wusste Petrus, was es für ihn geschlagen hatte. Welches Vergehen war schlimmer, das von Petrus oder von Judas? Lassen wir mal die Frage offen, aber sie steht im Raum. Ja, und jetzt? Gibt es also dunkle Angelegenheiten im Leben von Petrus? Schattenseiten. Und siehe da, was macht der wunderbare Geist, der uns gegeben ist? Unzählige Gläubige haben sich in den 2000 Jahren seit damals bis heute darauf aufgerichtet, ja, wenn dieser Petrus wieder Gnade fand und wieder in sein Amt nicht nur als Fischer eingesetzt wurde, sondern als Hirte von Lämmern eingesetzt wurde, dann ist auch noch Hoffnung für mich großen Sünder. Gibt es solche Fälle? Ich kenne nicht nur einen. Aha. Und so versteht es nun unser wunderbarer Geist Gottes. In seinem Glauben, in seiner Hoffnung, in seiner Liebe. Auch die dunkelsten Angelegenheiten in unserem Leben. Die im Blut des Christus aufgelöst sind und als solche in Bezug auf viele, die den Trost nötig haben, denen das geoffenbart wird, sich an der Gnade Gottes und der Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit aufrichten. Ja, wenn bei dem das Gott nicht hinderte, ihn herrlich zu machen, dann ist für mich noch mehr Hoffnung. Petrus, Apostelgeschichte 5. In 2. Mose 31, Vers 1 ist einer der weisen Männer, den Gott dem Mose zur Seite stellte, um die wunderbaren Dinge in der Stiftshütte zu schaffen, zu erstellen, der hatte den Namen Bezalel. Und Bezalel heißt auf Deutsch im Schatten Gottes. Bezalel. Im Schatten Gottes. Kommt uns jetzt vielleicht ein Psalmwort in den Sinn? Wer im Schatten des Höchsten sitzt, zur Ruhe gekommen ist, was heißt das? Wer im Alten und Neuen Testament, das Alte Testament, das sind die Schlagschatten, die Schwarzen. Und das Neue Testament ist der Eigenschatten, wo man schon betasten kann, den Herrn Jesus schon in seiner Person, seiner Menschlichkeit erfassen kann. Da haben wir im Schatten, wer im Schatten des Höchsten sitzt. Das heißt jetzt für uns, wer auch in den dunkelsten Angelegenheiten, mehr oder weniger dunkel, dunkelsten Angelegenheiten des Alten, des Gesetzes und der Propheten oder im Neuen Testament, zu Hause ist, so lesen gelernt hat durch die Gnade Gottes, wie man lesen sollte. Der ist nun selber befleißiget euch, in seine Ruhe einzugehen, wie Gott selber zur Ruhe gekommen ist von allen seinen eigenen Werken. Sollen wir uns befleißigen, auch zur Ruhe zu kommen von allen unseren eigenen Werken. Und das können wir in dem Maße, wie wir in den dunkelsten Angelegenheiten, ja, alles der Schatten des Christus leiden. Und wer mich sieht, sieht den Vater, ja, bitte. Ja. Der ist, ja, ich darf mal sagen, ich habe ja gestern meinen 83. Geburtstag feiern dürfen. Das heißt, Wenn ich jetzt mir erlaube zu sagen, ich brauche mich gar nicht mehr groß zu befleißigen, in seine Ruhe einzugehen. Warum? Wenn man schon drin ist. Und sitzt, mitversetzt zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, in der Höhe, außerhalb dieser Schöpfung. Bezalel, im Schatten des Allmächtigen. Psalm 39, 6, 109, 23, Psalm 91, 1, Psalm 144, Vers 4, Psalm 36, Vers 7, 63, Vers 7. Wir schlagen noch auf, das sind Bibelstellen, ich bitte, die nachzulesen. Jetzt schlagen wir noch auf Jesaja 32, Vers 2. Jesaja 32, Vers 2. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit, und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und ein Schutz vor dem Regensturm, wie Wasserbäche in dürrer Gegend, wie der Schatten eines gewaltigen Felsen. Kennen wir einen gewaltigen Felsen? Wie heißt der? Jesus Christus. Und wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind, wenn wir vollendet sein werden, wer weiß wie bald, der gewaltige Fels, in dessen Schatten eine verlorene Schöpfung zur Ruhe kommen kann. Wir schließen, noch einiges zu sagen, Entschuldigung. Wir haben gesehen, alles am Schatten Sichtbare vorhandenen ist auch am Körper vorhanden, jeder Punkt, jede Bewegung. Und wenn der Schatten ganz tief ist, wo ist dann das Licht? Ganz hoch. Von einem Punkt aus ist kein Schatten sichtbar. Kleine Repetition. Hat Gott sich erlaubt, auch im ganzen Weltall wunderbarste Schattenspiele laufen zu lassen? Was ist dann, wenn eine Sonnenfinsternis stattfindet, was ist dann los? Ja. Eine Sonnenfinsternis kann nur stattfinden bei Neumond, wenn sich der Mond zwischen die Erde und die Sonne schiebt, gerade vor die Sonne. Ein Astronom wollte Jahr, Monat und Tag und Stunde berechnen von Golgatha, hat nachgeforscht, wann in jenen Jahren über Jerusalem eine totale Sonnenfinsternis stattgefunden hat. Antwort: Wieder ein Weiser in der Weisheit dieser Welt, der die Schrift Gottes nicht kennt. Wann nur wird das Lamm geschlachtet? Wann nur ist Passa? Bei Vollmond. Bei Vollmond. Und wann fand Passa statt? Naja, bei Vollmond. Was ist dann? dann schiebt sich, dann kann Mondfinsternis sein. Dann schiebt sich die Erde zwischen Sonne und Mond. Dann wird der Mond verfinstert durch unsere Erde. Aha. Also, diese Totalverfinsterung der Sonne, die 3 Stunden lang, von mittags 12 Uhr bis nachmittags 3 Uhr, während Jesus am Kreuze hing, die letzten 3 Stunden, war eine zusätzliche, von Gott verfügte Verfinsterung der Sonne, unserer Sonne, das ganze Sonnensystem. Und was dort alles noch weiter geschah. Und so weiter. Was da alles für Schatten, Verfinsterungen gibt da im Weltall. Alles wunderbare Beweise der Herrlichkeit unseres Gottes. Abschließend noch 2 Worte aus dem Lied der Lieder von Salomo. Hohelied 2, Vers 3. Hohelied 2, Vers 3, Vers 1. Sie, die Geliebte, sagt, ich bin eine Narzisse Sarons, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin, antwortet er, inmitten der Töchter. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Was hat die kapiert? Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt, das heißt, mit Wonne in den dunkelsten Angelegenheiten, in Gesetzen der Propheten und im Neuen Testament. Es sind die Ruhe Gottes hineinversetzen lassen. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt. Und Kapitel 2, Vers 17 noch. Bis der Tag sich kühlt, das ist der Gerichtstag, die Glut des Zornes, und die Schatten fliehen, das heißt, verschwinden überhaupt. Wende dich, sei mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den zerklüfteten Bergen. Die zerrissenen Reiche auf der Erde und im ganzen Weltall. Da geht er, setzt er seine Füße, seine Hufe hin. Bereitschaft, beschult mit der Bereitschaft des Friedens, des Evangeliums des Friedens. Wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den Bergen, den zerklüfteten Frieden verkündet. Und letztes Wort im Lied der Lieder, Vers 14. Entteile mein Geliebter und sei gleich einer Gazelle oder einem Jungen der Hirsche auf den duftenden Bergen. Da hat er die zerklüfteten, zerrissenen Reiche in dieser Welt durch seine Gegenwart, durch das Evangelium des Friedens, durch das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, die ganze Schöpfung in seinen Gottesfrieden hineinversetzt. Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.